Herzlich willkommen zum total unvorbereiteten Lightning Talk. Ich mag mein Telefon zeigen, das Licht bitte aus. Das auskommt. Wir haben hier einen Visualizer. Wir gucken uns gleich das Telefon an, aber bevor wir uns den Schmerz geben, zoomen wir einmal raus. Ihr seht hier ein Sailfish 3 Version bleh. Ist auch gar nicht so wichtig. Es ist Linux auf dem Telefon und zwar Linux ausgeliefert vom Hersteller. Es sind so ein paar Exnokianer in der Firma namens Yolla. Gedacht haben, Linux auf dem Telefon wäre geil. Ich führe meinen kleinen Krieg mit Android, der im Prinzip aus einer Weigerungshaltung besteht, es zu lernen. Ich habe grob gesagt 10 Jahre gebraucht, bis Linux als Arbeitsumgebung Spaß gemacht hat. Warum soll ich jetzt in 10 Jahren noch was Neues lernen? Wir wollen das Telefon gar nicht so lange angucken. Ich meine, es ist ein Streicherinterface, es gibt keine Knöpfe, alles wird gestreichelt. Auch der Musikspieler wird nur gestreichelt. Wenn ich hier ein Untermenü reingebe, habe ich da so einen kleinen Bobbel, der mir sagt, es gibt ein Menü und ich kann zurückstreicheln. Gesten, die vom Rand ausgehen, sind Betriebssystemgesten. Gesten, die von der Mitte ausgehen, sind abspezifische Gesten. So unterscheide ich das. Diese Live-Ansicht hier hat noch in den Kacheln so kleine Buttons, wie zum Beispiel für den Musikspieler. Wir warten gerade, dass das Indizieren der SD-Karte durchläuft. Das dauert bei 30 GB Musik ein bisschen, abhängig von der Lesegeschwindigkeit. Und dann hätte ich beim Abspielen für ein beliebiges Musikstück, interessiert auch gar nicht, was das ist. Das Wichtige ist nur, die Kachel hat sinnvolle Symbole. Also die GUI haben sie sinnvoll gemacht. Einzige Sache ist, es ist eine RPM-Distro auf Wayland. Und ihr wisst, Wayland ist optimiert für den lokalen Fall. Das heißt, der Remote-Fall ist einfach rausgestrichen worden. Deswegen müssen wir das richtig machen. Wir loggen uns per SSH auf dem Telefon ein. SSH ist total simpel. Ihr sagt Developer-Mode. Ja, ich bin sicher. SSH-Daemon anschalten. Ich habe da mal was vorbereitet. Um die beiden ins gleiche Netzwerk zu bringen, schalte ich den Hotspot an. Wir sind fertig mit dem, was ich auf dem Telefon machen wollte. Weiter geht's am PC. Nichts ist schlimmer als dieses kleine Display. Wir fahren alle Netzwerkschnittstellen runter. Nehmen den selbstgebauten Netzwerkmanager. Kommt nicht auf die Idee, den Netzwerkmanager selbst zu bauen. Das ist ein Unfall wie das Gnome-Zeug. Das wird nicht besser. Und sind verbunden mit meinem Telefon. Ich hätte gern ein größeres. Vertippt. Wie habe ich es denn bezeichnet? Was das noch fehlt? Die Sache, die im Netzwerkmanager geprägt ist, DHCP-Leases holen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Vertrauen wir drauf oder wollen wir es testen? So, herzlich willkommen auf dem Telefon. So sieht es dann aus. Ist ein Linux, ne? Ist halt irgendein Linux auf ARM v7. Kann man auch so Hello World Programme kompilieren. Hab auch mal was mit Go statisch kompiliert. Hab's cross kompiliert. Solange es keine GUI hat, macht das auch noch Spaß. Und das Wichtige ist, warum ich es euch zeigen möchte, ist, ich habe da mal ein bisschen gefrickelt. Die ganzen Yolla-Punkt-Skripte gehören alle zu mir und sind entweder Sachen, um Sachen sinnvoll durchzuautomatisieren, zum Beispiel den Send-SMS schauen wir uns mal an der Stelle. Ich habe irgendwann meine Telefonnummer gewechselt und habe mir gedacht, Mensch, erste Sache, wir entmisten jetzt mal das Adressbuch. Nachdem ich mal im Verein Vorstand war, hat sich da einiges angesammelt. Also sind wir beim Adressbuch entmisten runter von 550 Kontakten auf 350, die ich noch behalten wollte. Wenn ich mal die Frage kommt, wie groß so ein Sozialkreis eigentlich werden kann, das kommt darauf an, wie eng er ist. Und dann wollte ich diesen 350 Leuten ein Update schicken mit neuer Telefonnummer. Das skript man mal kurz durch. Also, auf diesem Telefon läuft eine ganze Menge. Da läuft so ein Stack, zum Beispiel, dass, wenn ein eingehender Anruf kommt, die Telefonnummer eingeblendet wird. Und da läuft neben Qt-Kram für die Oberfläche und Decon fürs Konfigurationszeug zum Beispiel ein Debus. Und dieser Debus kann nicht nur farbige Hintergrundbilder verändern, der kann auch mir so ein Pop-up bringen mit, möchten Sie diese Nummer wirklich anrufen? Wir wechseln aufs Telefon. Ja, Spielerei brauchen wir an der Stelle nicht. Ist dadurch ausgelöst worden. Ihr kennt XDG vom FreeDesktop-Projekt. Finde raus, welches Programm diesen Falltyp öffnen muss. Und da habe ich zum Beispiel mein Debus-Command. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich hebe es mal in schwarz hervor. Ich gebe ihm eine Telefonnummer mit, an die ich senden möchte. Und einen String, was ich denn als Nachricht schicken möchte. Und jetzt plötzlich bin ich an der Lage, dass ich mein Telefon als Chat-System benutzen kann und ich es bequem über die Kommandozeile steuern kann, ohne mir ins Knie schießen zu müssen. Plötzlich macht SMS auch mal Spaß. Jetzt muss ich nur noch die ganzen Messenger-Dienste, die sich darauf rumtreiben, sinnvoll dazu bringen, mitzuziehen. Damit ich das Ding leicht benutzen kann, habe ich natürlich eine ganze Menge mehr von Skripten am Laufen. Zum Beispiel memoriere ich keine Telefonnummern, deswegen gibt es die Adressbuchabfrage. Die Adressbuchabfrage ist relativ simpel. Entschuldigung. Das machen wir gleich nochmal. Und zwar in sinnvoll. Es dauert einen kleinen Moment. Ich arbeite nicht so oft auf der grafischen Oberfläche. Menübar Mode X1. Es dauert einen kleinen Moment. Das ist der Stress. Options, Set, Save Options, Set, Default, Font. Den hätten wir jetzt gern in lesbar für das Publikum. Dass der Font hässlich ist, interessiert mich an der Stelle mal gar nicht. Ich will nur was vorführen. Wir öffnen eine Datei unter folgendem Pfad, ssh, Doppelpunkt, jona-wifi, Doppelpunkt, slash, wir sind auf dem Telefon drauf, home, der Nutzer auf dem Telefon heißt Nemo, bin und dann liegt da eine Menge von Skripten und ich hätte gerne das Adressbuch-Ding. Das liegt gerade auf dem Telefon, auch wenn das nicht so offensichtlich ist. Ich schiebe das Anzeigeprogramm auf halbe Bildschirmgröße. Und zwar ganz konkret gibt es eine Datenbank, die hebe ich mal bunt hervor. Die liegt im Home vom Benutzer und heißt Local Share System Contacts QTLites Contacts.db. Ist eine SQLite-Datenbank, sind mehrere Tabellen drin, sowas wie Liste aller Vornamen, Liste aller Geburtsdaten und eine ganze Menge von Joins drauf, die diese Tabelle zum Adressbuch zusammenfügen. Wenn das visuell besser greifbar ist, streicheln wir nochmal das Telefon richtige Stelle. Wir streicheln von ganz unten nach oben. Nein, das ist nicht abgebrochen, unten oben nach oben, rufen das Adressbuch auf. Sieht dann ungefähr folgendermaßen aus. Und das wird aus der SQL-Datenbank zusammengerendert. So, ich bin ja ein großer Freund von Kommandozeilen. Ich lebe in diesem Umfeld, dass ich Sachen durchautomatisieren kann. Ich will Strings parsen, ich will keine Objekte haben, vor allem keine Datenbanken abfragen. Deswegen ist SQLite ein brauchbares Werkzeug. SQLite hat zwei Marken. Erstens, es darf immer nur eine auf die Datenbank schreiben, sonst korrumpiert ihr das Dateisystem. Ganz wichtig, alle Prozesse, die drauf schreiben, beenden. Im schlimmsten Fall Telefon neu starten. Zweitens, wenn man das weiß, kann man Spaß haben. Man pipet seine SQL-Kommandos einfach per Echo in SQLite rein und kriegt ein Ergebnis als Text. In meinem Fall setze ich eine SQL-Query ab, select contact display name, contact first name, contact middle name, contact last name. Wir müssen irgendwann mal über das V-Card-Format reden, das ist ein Desaster. Contact phone number from contacts und inner join mir das auf von mir aus wohin und schmeiße es mir da rein. Und so frage ich auf der Kommandozeile mein Adressbuch ab. Einmal kurz die Datenbank durchgecrawlt. Wir wollten aufs Telefon. Ihr habt gesehen, wie man über Debus an SMS rankommt. Ich kann natürlich entweder aus der Kontextdatenbank oder der Message-Historie rausparsen oder ich mache das über Debus und ziehe darüber, was immer am wenigsten wehtut. Das Wichtige ist, wenn ich mal auf die Idee komme, das Telefon neu aufzusetzen, ich habe es mal bei einem Update geprägt zu volles Dateisystem, will ich ja einen reproduzierbaren Zustand haben und ich hätte gerne diesen reproduzierten Zustand wieder auf dem Telefon. Ja, ich kann auf das Ding eine Menge von RPMs hauen, kann die dann automatisiert installieren lassen und will nachher meine Daten wiederherstellen. Und es gibt ein Programm, das ich relativ gerne benutze. Das ist mein Feedreader. Der hat hier eine Menge von Einträgen, die ich gelegentlich, unregelmäßig gerne lese. Und da einen neuen Feed einzufügen, ist ja einfach mal der einzige Schmerz. Ich beginne mit einem Longpress, kriege das Menü, kriege dann mein Plus und darf das hier einhämmern. Und am Ende ist das ja auch nur eine SQLite-Datenbank. Ihr habt gerade gesehen, wie es mit dem Adressbuch funktioniert. Ich habe das mal kurz durchgeskriptet. Ich habe da mal die Tabelle, die drin ist. Die können wir uns von mir auch auf der Kommandozeile anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Kann man eigentlich mit SQLite vorfilmen. So weit macht SQLite Spaß. Also, wenn man es interaktiv macht. Kopieren, einfügen. SQLite 3. Bin ich auf der Datenbank drauf. Das erste ist, ich würde gerne wissen, was hast du in der Datenbank? Ich frage in den Metainformationen über die Datenbank ab. Punkt Tables, Semikolon. Punkt Tables, Entschuldigung. Das ist die Liste von Tables, die mein RSS-Leser kennt. Audiobooks, Config, Read, Sources, Bodies, Offline Cache, Shelf, Status. Unter der Idee, dass das, was ich suche und reproduzieren möchte, in Sources wäre, sehen wir mal ganz brutal, stelle extern, from, Sources, im Zweifelsfall machen, nicht denken. Sieht ziemlich gesund aus, nur mir fehlt der Tabellenkopf. Geht folgendermaßen, Punkt, Headers, on. Und dann kriege ich jetzt auch meinen Header, der hier beginnt mit Source-ID, Name, URL, Caller, Position. Ich habe das beim ersten Mal ganz stumpf reingepackt, habe alle auf die gleiche Position gepackt und alle gleiche Farbe gegeben und habe gedacht, ja, ist bestimmt nicht wichtig, das Datum wird sich irgendwann zeigen, hat lange gut funktioniert, bis ich einen dieser Einträge geändert habe. Da waren alle geändert. Damit das Ganze Spaß macht, will man es reproduzierbar haben. Das heißt, ich beginne mit einem Echo, interpretiere Sonderzeichen, Punkt Tables und pipe den nach SQLite 3 Leerzeichen Fahrtangabe, also Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, gesamtes letztes Command. Kann ich jetzt beliebig durchautomatisieren, das heißt, ich komme jetzt an alle Programme ran, die man auf diesem Telefon so haben wollte. Ich komme ans Message-Boost-System ran, ich kann meine Backups sauber fahren und wiederherstellen. Das Einzige, was ich noch nicht schön sauber gezogen habe, ist meine Kontaktverwaltung. Und zwar ganz konkret kann ich das Telefon dazu überreden, mir das gesamte Adressbuch, das ihr als Context.db mal erfahren habt, dass es das gibt, aber noch nicht gesehen habt, als V-Card rauszuwerfen. Und diesen V-Card nehme ich dann tatsächlich und passe dem auf meinem Rechner weiter. Das Einzige, wo ich gerne eure Hilfe brauchen könnte, ist, ich habe noch kein Programm gesehen, das irgendwie schön V-Card verarbeiten kann. Das geht bei V-Card los mit, wir haben hier eine Menge von Namensstrings. Was interpretieren wir als Vorname, Nachname und Mittelnamen? Und übrigens, du hast eine Klammer reingemalt. Ist das jetzt Klammer? Ist das Backslash-Klammer oder das Anführungszeichen-Klammer? Deswegen bin ich mit dem V-Card-Format beim Parsen und Weiterverarbeiten sehr unglücklich.
Ich glaube, V-Card kann das nicht. Du müsstest bei jedem Namen von Nachnamen, welcher lokalen Menschenkonvention der eingespeichert wurde.
Ich habe den hässlichen Workaround gewählt. Ich nutze einfach nur noch die Vornamenszeile und beim Adresse einfach nur noch eine Zeile und hämmert einfach alles nacheinander Komma getrennt rein. Und auf dem PC liegt dann das Adressbuch gesplittet nach Kontakten und versioniert rum. Es gibt einen Kommandozeilen-Binary namens csplit. Eine V-Card-Datei besteht ja aus Beginn V-Card-Entry, End V-Card-Entry, Beginn V-Card-Entry, End V-Card-Entry. Und da gibt es von den GNU Core Utils ein Programm, das heißt nur csplit und sagst du, ich hätte daraus gerne einzelne Dateien gemacht. Und die passt du dann bunt und lustig weiter. So. Und so macht Arbeiten mit dem Telefon auch mal Spaß. Man hat ein sinnvolles Interface, wo man darauf zugreifen kann, wo man sich nur ein bisschen ins Knie schießen muss. Es ist immer noch ein Valence System D ohne brauchbaren Pager. Deswegen habt ihr auch gerade den Emacs gesehen. Aber es gibt schlimmere Sachen. Es gibt auch ein Es gibt die offiziellen Repositories und dann gibt es die User-Repositories und dann gibt es die Patches, also die Repositories. Ich fahre das Ding mit Stock-Software zuzüglich hochgradig experimenteller Software. Macht mehr Spaß, kann man mehr ausprobieren. Muss man halt mit ein paar Bugs leben. Das möchte ich abschließend noch empfehlen, dass ihr das mal gesehen habt, falls ihr das Telefon nutzen wollt. Ihr kennt das, wir sind im Programm, aber wenn wir vom Rand aus streicheln, ist das eine Betriebssystem-Geste, wir streichen von ganz unten, haben die Programme wiederbekommen. Und da hätte ich gerne den Stormen. Der Stormen ist der grafische Paketmanager für User-Repositories. Wenn ihr mal bis dahin gekommen seid, könnt ihr den hochgradig experimentellen Scheiß machen. Wenn euch das zu wenig schmerzvoll ist, gibt es dann die Möglichkeit, Live-Binary-Patching beim Start vom Betriebssystem zu machen, wenn man sowas wie die Gesten überschreiben möchte. Ich habe da eine sehr experimentelle Tastatur, die gestreichelt wird. Das Problem ist, dass das Telefon ja ständig Streichelgesten annimmt, will ich verhindern, dass das Betriebssystem die interpretiert. Und so weit zu kommen war ein, ich bin der Anleitung gefolgt, ich habe es nicht verstanden. Auch das kann man sich geben, wenn man Bock auf Frickeln hat. Aber tatsächlich ist es ja kein Frickelsystem, sondern ein Produktivsystem. Und als solches macht es jetzt auch Spaß, benutzt zu werden. Ich habe damit deutlich mehr Spaß als mit dem Android. Ich benutze es als Kommunikationswerkzeug, ich benutze es als WLAN-Hotspot, ich nutze es gerne als Lesewerkzeug. Ich kriege meine Sachen transferiert, ich kriege meine Bilder rüber kopiert, ohne ein Kabel anstecken zu müssen. Ich habe keine Probleme mit MTP und ich bin mit dem Gesamtpaket im Vergleich zu dem, was ich haben könnte, sehr glücklich. Und deswegen mag ich dieses Telefon. Fragen? Ja, ich habe es nicht ausprobiert. Wie gut läuft denn bei Termux der SSH-Daemon? Auf einem ungerouteten Telefon? Kopierst du deine Bilder von der Digitalkamera genau wie? Du willst innerhalb des Dateisystems, du willst aus dem Termux raus dein eigenes Dateisystem nochmal mounten, um. Also haben wir nicht diese MTP. Die
SSH-Daemon starten und vom anderen Rechner halt über SSH das Dateisystem.
Ich habe ein ungeroutetes Telefon für dich und das Spaßige ist, du darfst nicht mal den Digitalkamera-Ordner lesen. Du hast keine Rechte dazu, weil die Shell selbst ein unterprivilegierter Prozess ist. Das spannende Spiel ist, wenn du das Telefon routest, wie machst du dann das digitale Rechte-Management-System? Gegenüber der Apps.
Ich meine, nein. Du hast dein Spielgerät und du hast dein Produktivsystem. Und das Spielgerät ist halt dann so Digital Restrictions Management aktiviert. Da guckst du Videos und auf dem wirklichen System arbeitest du produktiv.
Ja, und genauso fahre ich das. Ich habe als Produktivsystem einen Linux und als Spielgerät einen Android, das nicht geroutet ist. Und solange ich das Android regelmäßig genug zu Hause vergesse, ist mein Leben glücklich und zufrieden. Die Empfehlung fürs Publikum an die Kamera war, probiert doch mal Termux unter Android aus. Gut, noch Kommentare? Wie gut laufen Android-Anwendungen? Also, Sie sehen nichts. Nativ Yola, nativ. Yola Store, nativ. Friedreuth, glaube ich, bekannt, oder? Ist selbst ein APK. Über Friedreuth habe ich installiert. Gipotter ist mittlerweile nativ. Bitte als nativ. Tint Overlay. Osman ist ein schönes Beispiel. Das ist nämlich eins der wichtigsten Android-Programme, auf die ich nicht verzichten möchte. Es läuft buggy. Wirst du gleich sehen. Es kann scrollen. aber es erkennt nicht immer sauber, wenn ich scrolle den Longpress und den Shortpress. Es gibt ja auch mal verbuggte Tage. Jetzt zur Vorführung ist es ganz zahm. Und manchmal tut es nicht. Mittlerweile tun Android-Anwendungen gut. Sie verbrennen nicht mehr die Batterie und sie laufen performant. Mit dem einzigen Hinweis, wenn du eine, sagen wir mal, Android Messenger benutzt und du willst ein frisches Bild mit der nativen Kamera-Anwendung machen und dann in Android verschicken, dann kriegt der kein Update, dass ein neues Bild in die Bildergalerie gekommen ist. Das sind so die schlimmsten Bugs, an die ich denken kann. AnkiDroid ist auch ein Android-Programm. Was sind Push-Notifications? Wie funktioniert es denn technisch? Solange du nicht sagst, Google Service, ist das Leben in Ordnung. Es gibt ja noch verschiedene Anbieter. So, also Android funktioniert, hat ein paar Macken. DB Navigator ist zum Beispiel auch eine Android-Anwendung. Der untere. Auch der tut. Ja, okay. Kannst du behaupten. Noch Publikumsfragen? Mittagessen.
So, ich schon wieder, ja. Ich kann euch ganz, ihr habt mich vielleicht mit dieser Tupperdose hier irgendwo mal rumsitzen oder rumspringen sehen. Das ist mein aktuelles Bastelprojekt. Hintergrund, wir haben einen freundlicherweise recht aktiven Kindergarten bei uns, wo meine Kids unterwegs sind. Und da war die Frage so, also um Elterninteraktion und ob man was über seinen Beruf erzählen könnte. Und das ist sehr einfach, wenn jemand bei der Feuerwehr arbeitet oder im Krankenhaus oder sowas, das ist recht anschaulich. Aber was da blieb der Gedanke hängen, wie erzähle ich Kindergartenkindern, was macht ein Programmierer oder was ist Programmieren? Und daraus geboren war die Idee, ihnen mal in irgendeiner Form zu zeigen, wie unglaublich dumm so ein Computer ist, beziehungsweise mal erste Schritte im Programmieren, also im Überlegen, na, was sind denn Abläufe und wie bringe ich so einem Gerät einen Ablauf Schritt für Schritt bei? Nochmal ohne so Sachen wie bedingte Verzweigungen oder sowas, sondern so very, very basic. Und die Idee, gesehen, gefunden, erdacht habe, ist eine Mischung so. Ich habe auch sonst Inspirationen gehabt. Also ich habe nicht bei Null angefangen oder sowas, sondern die Umsetzung ist von mir mit der Idee, dem Ideenansatz oder sowas. Da habe ich Ähnliches auch schon anderswo gesehen gehabt. Aber ich wollte es halt selber machen. Zum Kaufen habe ich es nirgendwo gesehen. Abgesehen davon, selber machen macht ja auch Spaß, so ist ja nicht. Die Idee ist, das soll natürlich irgendwann mal alles in eine Schachtel verschwinden, in ein Kästchen, was man den Kindern in die Hand drücken kann. Es besteht einmal aus dem Kästchen, wo dann bunte Lichter draus leuchten und auf der anderen Seite einem Set von Karten. Zoom mal raus, Fokus minus. Wie bitte? Ich muss am Rad drehen. Ach, da oben ist ein Rad. Jetzt. Very nice. Okay, das und einem Set von Karten, die sind momentan auch noch provisorisch von mir handbeschriftet. Das soll natürlich dann auch noch irgendwie hübscher werden mit in irgendeiner Form Piktogramm und so. Und damit kann man diese Lampe programmieren. Und zwar einfach in Abfolgen Farbe kodieren und dann einen Übergang kodieren. Farbe, Übergang, Farbe, Übergang. Und wenn man fertig ist, sagt man, bitte jetzt abspielen, dann macht es das Ding als Loop. Ich zeige mal, also momentan läuft das aus dem Demo-Programm. Ich zeige mal, wenn man eine Karte hier hinhält. Blau. Wenn ich rot dazu tue, wird es lila. Wenn ich es nochmal hinhalte, geht der Farbkanal wieder aus. Ich kann auch die Karte lang drauf halten, dann geht es erst aus und dann fängt es an, langsam hoch zu faden. Dann kann ich also für die Fortgeschrittenen könnte ich so auch Farben irgendwo zwischendrin mischen. Also angenommen, ich will einen, und also so kann man mal zeigen, so programmiere ich eine Farbe. Und dann gibt es Übergänge, dererlei habe ich momentan zwei, nämlich einmal warten einfach und einmal überblenden zur nächsten Farbe. Ich nehme jetzt einfach mal das Warten und halte es drauf und dann fängt er hier an zu blinken, um zu signalisieren, ich habe es erkannt. Jetzt sind wir wieder bei Schwarz. Und wenn ich jetzt dann nochmal warte und das dann abspiele hier in der Loop, na, dann habe ich ein sehr langsam blinkendes Blaulicht. Also könnte man sich überlegen, also nachdem man Kinder mal erstmal damit einen gewissen Erstkontakt hatte, es auf den Weg erklären, so geht es, und mal ein bisschen rumspielen lassen kann, könnten wir ihnen in kleinen Gruppen Aufgaben geben mit überlegt euch mal, wie ist denn ein Blaulicht von einem Polizeiauto? Oder überlegt euch so eine Ampel an der Kreuzung, wie die Autoampel, wie schaltet die denn? Rot, gelb, grün und dann wieder gelb-rot oder die Fußgängerampel ist nur rot und grün. Also wären die Lerneffekte einmal additive Farbmischung und zum anderen eben sich über so Abläufe, über solche Abläufe mal Gedanken zu machen und das dann eben mit einem für Kinder hoffentlich gut handbaren User-Interface, also gut handhabbar von der Haptik her und auch ansonsten von der Robustheit her, nicht sofort sich in seine Bestandteile auflegenden User-Interface denen zur Verfügung zu stellen. Also Designkriterium war, also es muss in irgendeiner Form simpel genug sein, dass es Kinder bedienen können. Das muss am Ende so sein, dass es robust zu bauen ist und nicht sofort kaputt geht. Und es muss von den Bauteilen, die ich dafür verwende, das Ganze muss so billig sein, dass ich mich damit nicht finanziell ruiniere. Also oder anders, wenn irgendwas mal kaputt geht, dass ich nicht ganz arg weinen muss. Was hier jetzt liegt, also was ist irgend so ein Arduino-Klon, was es mal dann in die Schachtel rein soll, ist ein Arduino Nano, einfach wegen der Bauform. Was hier ist, ist ein China RFID-Reader, die man für einen Euro oder so sich schicken lassen kann. Der liest MyFair-Karten. Das hier sind MyFair-AES-Karten, die man für wenige Cent kaufen kann. Und diese RGB-LEDs, die gibt es ja als LED-Streifen oder was auch immer, kann man nehmen, was man möchte. Und es gibt großartig schöne Bibliotheken dafür. Momentan ist das ganze Projekt in dem Zustand, dass man also so die Idee ist mal in Code gegossen und ich habe die Hardware zusammengesteckt und war glücklich, dass es funktioniert hat. Also ich kann jetzt hier programmieren, ich kann wieder in den Programmiermodus wechseln, indem ich eine andere Karte wieder hinhalte und kann jetzt was anderes machen. Kann also die Ampel programmieren, also rot, dann warten wir, ist eine Weile lang rot, nicht wahr? Dann machen wir es gelb, rot und grün. Das ist nur kurz, die Grünphase, die Gelbphase, danach ist grün. Warten wieder eine ganze Weile lang. Und dann wird es wieder gelb. Kurz warten und dann werden wir wieder am Anfang. Die erste Farbe war rot. Wenn ich es jetzt abspiele, haben wir die Ampel. So. Also das ist die Idee dahinter. Ich hoffe, das ist für Kinder so ab 4 Jahren greifbar von der Idee her. Wird sich weisen. Was mir jetzt momentan an dem ganzen Projekt noch fehlt und wo ich so know-how-technisch für mich jetzt halt auch total Neuland betrete, ist, das Ganze muss in ein Gehäuse rein. Die Idee ist da, den 3D-Drucker zu bemühen. Und das wäre jetzt dann mein erstes, also nicht nur Pille-Palle-Spielzeugmodell, sondern tatsächlich was bisschen Komplexeres, in Anführungszeichen, was man modellieren müsste. Und sollte jemand hier da sein, der da irgendwie Erfahrung hat mit sei es Fusion 360 oder OpenSCAD oder was auch immer. Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung man da am sinnvollsten gehen kann. Da bin ich über Erfahrung, Hinweise und Ähnliches wäre ich super dankbar. Und wer ansonsten das Projekt hier, das Ding weiter, auch weiter verfolgen möchte und es einfach nur so cool findet, kann sich bei mir melden und vermutlich, wenn alles gut geht, habe ich bis zum Camp sogar schon den ersten Würfel dabei, den man dann einfach mal so hinstellen und ausprobieren kann. Das Camp ist im August 21. bis 25. oder sowas, wenn ich mich richtig entsinne. Steht im Kalender. Nicht mehr allzu viel Zeit. Na, mal gucken, ob das mit der Schachtel bis dahin klappt. Ich bin gespannt. Okay, das war's von mir in aller Kürze.
So, hört man mich gut? Ja. Genau. Und zwar, ich habe ein Projekt. Da habe ich auch einen Blogartikel, den habe ich jetzt gerade mal schnell aufgerufen. Und zwar habe ich bei der GPN diese schöne Kunstskulptur, von der man hier auch das Bild jetzt sieht, gefunden. Und die funktioniert so, da sind um dieses Gebäude rum lauter feine Hochdruckdüsen, die das Wasser, was von einem Riesenkompressor da hochgepumpt wird, einfach ganz fein zerstäuben und dadurch diese Nebelskulptur bilden. Und wir haben festgestellt, feine Wassertropfen in der Luft, das kühlt verdammt gut. Wer hätte das gedacht? Und meine Idee dazu war dann einfach, das zu nehmen. Hier hat man nochmal ein Foto von der Düse in einer Aufnahme. So eine Spezialdüse, die hat vorne ein ganz kleines Loch und vor dem Loch ist dann nochmal dieser Metallbügel, der das Loch im Prinzip zudrückt, damit es dann noch feiner wird. Meine Idee war, das Ganze dann einfach in so ein Pavillon einzubauen, dass man beim Zelten sich schnell abkühlen kann. War unter anderem die Idee fürs Camp und auch für andere Zeltveranstaltungen, wo ich dieses Jahr hingehe. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Die Düse, die verwendet wurde, braucht ca. 100 Bar und macht dabei 50 Mikrometer feine Kügelchen. Das war ein bisschen unhandlich für so unterwegs. Ich habe dann einfach ein bisschen weiter recherchiert und habe dann hier diese Coolnet Pro Düse gefunden. Die ist super praktisch, die kostet nämlich nicht wie die andere 20 Euro, sondern für so ein Viererkreuz 2,44 Euro, das ist etwas günstiger. Und sie arbeitet auch mit, hier steht es, 3 bis 5 Bar, das ist ein bisschen besser zu handeln. Und ja, dann habe ich einfach mal so 50 Euro investiert und das Ganze dann im Shackspace mal schnell angeschlossen. Die haben im Bad Gott sei Dank einen Gardena-Anschluss. Das war super einfach. Einfach mal den Wasserhahn aufgedreht und ja, das Bild ist nicht das Beste, aber man erkennt es, es vernebelt gut. Die Tröpfchengröße ist ein bisschen größer, aber mit ein bisschen mehr Druck werden die auch noch feiner. Im Shackspace haben wir nur ungefähr 2 Bar. Das ist ein bisschen wenig für die Düse. Und ja, der nächste Teil wäre dann halt das Ganze einfach in ein Zelt einzubauen oder in so ein Pavillon. Und das ZERT hat, glaube ich, auch schon Interesse daran angemeldet, nachdem ich den Blogpost veröffentlicht habe. Ja, ich werde es auf jeden Fall dabei haben, eventuell einen Festwasseranschluss kriegen, vielleicht auch eine Pumpe, aber das sollte beides kein Problem sein. Ja, Frage? Ja, aber da bräuchte man ja noch zusätzlich noch mehr Strom und das Ganze müsste ja irgendwie oben dann angebracht werden und sich darunter vernebeln. Und das wäre eine ziemlich aufwendige Konstruktion für den Anwendungszweck.
Und das Zweite war, wenn das Wasser die ganze Zeit durchgeht und es teilweise auch warm wird, desinfizierst du das Wasser zusätzlich, weil die Feinstoffe sind ja Lungengänge.
Da gibt es verschiedene Additive, die man ins Wasser reinmischen kann. Das wird wahrscheinlich auch passieren dann. Je nachdem, beim Festwasseranschluss ist es ja nicht so kritisch, da läuft es ja eher durch. Wenn man dann so einen Eimer hat, sollte man was zum Desinfizieren reintun, auf jeden Fall. Noch andere Fragen? Ja, dann, ja, genau. Könnt ihr euch das auf meinem Blog anschauen, nochmal durchlesen? Vielleicht auch noch einen Kommentar geben, wenn euch noch was einfällt. Vielen Dank.